Hi und herzlich willkommen, liebe Kaffeebären, zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist wieder Donnerstag für euch. Wir sitzen jetzt Samstagnachmittag nach unserem Werksverkauf hier bei uns in der Rösterei und wir haben es euch angekündigt. Wir haben tatsächlich heute einen Special Guest und zwar ist die liebe Nina bei uns. Hi Nina.
Hi.
Ich würde sagen, zunächst, wir haben es ja letzte Woche schon ein bisschen angekündigt, um was für ein Getränk es eventuell gehen könnte. Wir, treue Hörerinnen und Hörer wissen, wenn sie uns ein bisschen verfolgen, um was es wahrscheinlich geht. Aber ich würde sagen, bevor ich zu viel vorwegnehme, Nina, stell dich doch am besten kurz mal vor unseren Zuhörern.
Ja, also hallo auch von mir. Schön, dass ich da sein darf, ihr zwei. Mein Name ist Nina, bin 30 Jahre alt, komme ursprünglich aus Albstadt, also auf der Schwäbischen Alb. Das hört man vielleicht ein bisschen im Dialekt. Ich gebe mir Mühe. Und ich bin seit 2021 diplomierte Biersommelier und war auch 2 Jahre lang von 2021 bis 2023 baden-württembergische Bierprinzessin. Und ja, sowas gibt es.
Ja, tatsächlich. Ich habe mir das auch gestern Abend mal auf deiner Website durchgelesen und du bist tatsächlich, da muss ich ein bisschen was dazu erzählen. Erstens mal interessiert uns natürlich, wie wird man diplomierte Biersommelier? Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen.
Ja.
Genau, da kannst du vielleicht, also uns interessiert das auf jeden Fall brennend. Ja, ist das eine Ausbildung oder was muss man da absolvieren, dass man den Titel bekommt? Und dann natürlich Bierprinzessin, wie wird man das?
Fange ich mal bei der Sommelier an. Also es ist tatsächlich eine Ausbildung, man braucht aber keine Vorkenntnisse oder Voraussetzungen. Also man muss nicht aus der Braubranche kommen oder so, damit man das machen kann, sondern das ist ein 2-wöchiger Lehrgang. Ich habe damals die Ausbildung im Salzburger Land gemacht, in Obertrum. Die Akademie gibt es aber leider nicht mehr. Und jetzt gibt es noch eine in München. Also Gräfelfing bei München, die noch Biersommeliers ausbildet und wie gesagt, also 2-wöchiger Lehrgang, wo man alles Mögliche lernt über Biersensorik, also ein Sommelier ist ja ein Sensorikprofi, Fehlaromen, Rohstoffe, welcher Schritt im Brauprozess ist dann verantwortlich für welches Aroma im Bier und so weiter. Und am Schluss muss man dann auch eine sehr umfassende Prüfung leisten. Also man kriegt das nicht einfach so geschenkt, sondern man muss dann schon ordentlich was dafür tun in Form von Praxisarbeit, Bier trinken.
Ja, das hört sich ja erstmal, also Bier trinken als Praxisarbeit hört sich ja erstmal, sagen wir mal, für uns sehr schön an. Also wir trinken ja auch gern Bier tatsächlich. Und was wir auch gesehen haben, du bist ja dann auch Jurymitglied bei Bier Awards. Wie kann man sich denn sowas vorstellen?
Also es gibt diverse Awards, die verschiedene Getränke auszeichnen, also zum Beispiel die DLG oder European Beer Star, sind jetzt so beliebte Bier Awards, wo dann Biere auch Preise gewinnen und das sind meistens dann eben Sommeliers in der Jury, die sind dann in Gruppen und bekommen dann Biere zum Verkosten und da muss man dann eben die auf das bewerten, wie sie eben in der Sensorik sind. Also hauptsächlich sind sie eben stiltypisch und generell einfach, wie sie da so sind. Und das Spannende beim Bier ist, also man kennt es vielleicht vom Wein oder von den Spirituosen, dass die Verkoster da immer solche Eimerle vor sich haben, wo sie dann den Schluck wieder ausspucken dürfen. Das ist beim Bier nicht zulässig. Also man muss das Bier immer komplett trinken, weil jedes Bier, egal welches, hat eine bittere. Und bei uns Menschen sind die Geschmacksknospen für bittere ganz hinten auf der Zunge. Und das ist auch der Grund, also wenn man das Bier nicht komplett trinkt, kann man das gar nicht in seiner ganzen Aromatik wahrnehmen. Und deswegen müssen die Sommeliers auch bei solchen Awards das Bier immer ganz trinken. Wird dann ganz spannend. Das sind dann also schon so um die 40 bis 90 Biere, die man da am Vormittag verkostet. Muss man dann halt aufpassen, dass man nur kleine Schlücke trinkt. Sonst schmeckt man irgendwann gar nichts mehr.
Stelle ich mir absolut brutal vor, um ehrlich zu sein. Aber finde ich gut, dass da auf jeden Fall, dass man das am Ende auch die Bitterkeit, ich finde es klasse, dass du das direkt sagst, weil ich muss da ja nicht an unseren Sensorik, an unsere Sensorikausbildung denken, wo wir auch so ein bisschen die verschiedenen Geschmäcker, Grundgeschmäcker und wo die dann auch sitzen und so weiter, haben wir das ja auch komplett durchgemacht. Und das finde ich ja auch das Spannende, dass Bier, klar, die meisten kennen es natürlich vom Trinken, schmeckt gut, wir auch primär, aber ist ja sensorisch auch echt ein ultra spannendes Thema. Das ist ja mit auch ein Grund, warum wir drüber sprechen. Aber was mich natürlich so ein bisschen, wir sind ja auch glühende Fußballfans, wir beide. Ich meine, ich habe mal die Story gelesen, dass du im Stadion warst und dann so ein bisschen zum Bier gekommen bist. Vielleicht kannst du die Geschichte mal erzählen.
Ja, das werde ich eigentlich auch bei jeder Verkostung gefragt, die ich mache. Ich mache ja auch noch Biertastings. Wie ich zum Thema Bier komme, weil das ist ja jetzt für eine Frau mit 30 Jahren jetzt nicht ganz so üblich, dass man sich so arg fürs Thema Bier interessiert oder das einfach auch so gerne trinkt. Und bei mir hat das tatsächlich was mit dem Fußball zu tun. Also ich bin schon, seit ich eigentlich ein kleines Kind bin, leidenschaftlicher VfB-Fan. Da muss ich auch mal ein bisschen aufpassen, wo ich bin, wenn ich das erzähle. Also wenn ich da im Badischen unterwegs bin, wird es manchmal nicht ganz so gut aufgefasst, aber so ist halt. Und wo ich habe das erste Mal ins Stadion dürfen mit 16, dann eben ohne Eltern, mit Kumpels. Im Stadion in Stuttgart zumindest ist es so, da gibt es keinen Wein oder Sekt, das was Mädels mit 16 sonst so trinken. Da gibt es halt einfach Bier. Ich sage bewusst, in Stuttgart ist es so, weil es gibt andere Stadien in Deutschland, wie zum Beispiel, also ja, ich habe auch eine relativ heftige Auswärtskarriere hinter mir. In Hamburg zum Beispiel, St. Pauli, gibt es Jackie Cola im Stadion. Ja, kann man auch mal machen. Aber Stuttgart halt einfach Bier. Und so war ich eigentlich schon immer der Biertrinker. Am Anfang, als ich angefangen habe, Bier zum Trinken, gab es damals noch Krombacher im Stadion. Und das ist jetzt, um es mal positiv zu formulieren, für den Einstieg in die Welt der Biere nicht der einfachste. Und deshalb habe ich eigentlich am Anfang nur Radler getrunken. Und dann erst im Laufe der Jahre ist dann das Mischverhältnis immer mehr in Richtung Bier gegangen, bis ich dann es pur getrunken habe und seitdem voll dran hängen geblieben bin.
Okay, also erste Erkenntnis, lass mal zum Auswärtsspiel zum HSV gehen auf jeden Fall. St. Pauli. Genau. Echt jetzt, Jackie Cola? Ist ja brutal. Das habe ich jetzt tatsächlich noch nie gehört.
Weiß nicht, ob dein ganzes Spiel dann schaffen wird, aber.
Wahrscheinlich, brutal. Ja, bei uns leuchten da natürlich so ein bisschen die Augen, weil wir, wie gesagt, sind auch glühende Fußballfans. Ich bin Dortmund-Fan, der Janik ist auch VfB-Fan. Aber das ist noch okay. Es ist jetzt nicht wie in Baden oder so. Genau. Ultra spannend. Das heißt, da bist du so ein bisschen in die Bierthematik reingerutscht. Und klar, das eine ist ein bisschen Bier trinken. Wir haben es gehabt vorher. Aber wann hast du so ein bisschen gemerkt, okay, Bier ist wirklich für dich mehr als nur Spaß? Das ist eigentlich, bei uns war es ja, ich sehe da uns immer so ein bisschen, wir haben früher auch gerne Kaffee getrunken, aber irgendwann hat man ja mal gemerkt, okay, das Produkt an sich interessiert einen schon mehr, dass ich da vielleicht mehr draus machen will, als nur genießen.
Das kam alles mit meinem ersten Umzug. Also ich bin 2019 von daheim ausgezogen und bin zur Miete im Haus von einem Braumeister gelandet. Was ein Zufall. Der hat damals bei der Brauerei Lehner gearbeitet in Rosenfeld. Und der hat mich da so ein bisschen draufgebracht, dass Bier ja mehr ist wie nur Spaß und wie nur Konsum, sondern dass halt einfach auch extrem viel Wissen und Arbeit und Handwerk dahinter steckt. Ja, und durch den kam das auch so ein bisschen dann zustande.
Mega. Da vielleicht kleine Frage angrenzend. Was macht denn für dich ein richtig gutes Bier aus?
Gute Frage. Also zum einen, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von Hellen. Also Helle ist ja gerade bei uns kompletter Hype, auch bei uns in Baden-Württemberg. Da muss man nicht unbedingt nach Bayern gehen, sondern ist jetzt auch bei uns sehr, sehr viel verbreitet. Helles zeichnet sich dadurch aus, dass es ein sehr mildes, süffiges Bier ist, also ausgewogen zwischen Malz und Hopfen, hat aber von beidem tendenziell im Vergleich jetzt zu anderen Bierstilen einfach ein bisschen weniger drin. Dadurch ist es eben so extrem süffig, mild und ich sage immer, auch ein gutes Einsteigerbier beziehungsweise ein Bier für alle, die sonst kein Bier mögen. Ich persönlich, ich habe es ja gerade schon gesagt, bin jetzt nicht so der allergrößte Fan davon, weil ich charakterstarke Biere ganz gern habe. Also egal in welche Richtung das geht, ich bin in einer Region aufgewachsen, wir sind eine sehr starke Exportregion, also Exportbier. Das finde ich wahnsinnig gut, weil es halt einfach auch ausgewogen ist zwischen Malz und Hopfen, aber hat einfach noch viel mehr Vollmundigkeit, viel mehr Charakter, hat eine deutlichere Bittere im Abgang, auch einen kräftigeren Malzkörper. Und egal, ob es jetzt dann eben das ist, ein Export oder ein Weizenbier, wo sich dann durch ja klar auch die Vollmundigkeit auszeichnet, aber auch durch die Fruchtaromatik oder ein Pilz, das dann von der Bittere lebt, das sind alles für mich charakterstarke Biere. Und das finde ich dann eigentlich schon echt gut, obwohl ich jetzt keinen Lieblingsbierstil auswählen könnte, aber halt einfach was mit Charakter.
Okay, ich muss echt immer wieder so ein bisschen Parallelen zum Kaffee ziehen, weil es ist bei uns ja auch so, wir reden auch oft von Ursprungscharakter, wenn wir über unsere Kaffees sprechen. Der Brasilianer hat einen anderen Charakter als der Peruaner oder wie jetzt unser neuer Kaffee aus El Salvador. Und das ist natürlich beim Kaffee ein bisschen anders, da haben wir den Ursprungscharakter in der Bohne. Und beim Bier wird es logischerweise durch, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, produziert quasi, trotzdem total spannend, wie es halt sensorisch da einfach, glaube ich, echt viele Parallelen gibt. Aber was mich so ein bisschen interessiert, oder glaube ich alle, was mal wichtig wäre, ich habe mich die Tage gefragt, ich habe gedacht, okay, jetzt kommt die Nina zu uns zu Gast und was weiß ich eigentlich über Bier? Also ich trinke schon Bier seit Ewigkeiten, aber was weiß ich wirklich drüber? Und ja, natürlich helles Export, Weizen und so weiter. Aber gibt's vielleicht was, wo du sagst, wo jeder Biertrinker eigentlich wissen sollte, so wie so ein Bier einmal eins? So, ich weiß nicht, kannst du da so auf der Audiospur mal einen ganz kurzen Crashkurs für alle Biertrinker, Bierinteressierte geben, was man wissen sollte, wenn man ein Bierglas in die Hand nimmt?
Oh je, da gibt es viel zu wissen tatsächlich. Fangen wir mal vielleicht mit den ganz klassischen Sachen an. Zum einen, das hat bestimmt jeder schon mal gehört, Unterschied zwischen obergärig und untergärige Biere. Wie gesagt, hat bestimmt jeder schon mal gehört. Die wenigsten können es wiedergeben. Das ist auch immer der Klassiker bei Tastings, dass es irgendwie gar nicht mehr so richtig weiß. Da gibt es zum einen die obergärigen und die untergärigen Biere und die unterscheiden sich durch die verwendete Hefe. Es gibt obergärige Hefestämme und untergärige Hefestämme. Die Hefestämme verhalten sich anders. Auf Schwäbisch sage ich immer, das ist wie Mäule und Weible, also wie Männer und Frauen. Zwei verschiedene Sachen, die sich eben unterschiedlich verhalten. Die obergärigen Hefen vergären bei höheren Temperaturen und steigen während der Gärung nach oben auf. Also höhere Temperaturen bedeutet in dem Fall 14 bis 25 Grad. Und durch diese höheren Gärtemperaturen bilden die Hefen auch im Bier fruchtige Aromen aus. Also Beispiel für den Stil ist Hefeweizen. Hefeweizen hat man ja oftmals, man hat da ja oft eine Bananenaromatik in der Nase. Und das kommt eben durch diese obergärige Hefe. Dann bei den untergärigen ist es genau andersrum. Vergärt bei niedrigen Temperaturen zwischen 4 und 9 Grad, sinkt während der Gärung nach unten ab. Also auch wieder ganz einfach, untergärig, niedrige Temperatur sinkt ab. Beispiele für untergärige Biere sind quasi, ich sage jetzt mal alle anderen, die wir so kennen an klassischen Bieren. Also Helles, Export, Pils, ist alles untergärig. Und die Biere haben keine sehr starke Hefe-Eigenaromatik. Also wenn man jetzt an einen Pils denkt, das lebt von der Hopfenaromatik, von der Bittere, schmeckt aber nicht hefig. Ein helles, mild ausgewogen, bisschen Malz, bisschen Hopfen, ist aber auch nicht hefig. Genauso wenig ein Export. Und die untergärigen sind daher in der Hefe-Aromatik relativ neutral. Ja, das mal zu der Frage. Ich könnte jetzt noch wahrscheinlich eine halbe Stunde so weitermachen. Gehen wir mal weiter mit Stammwürze, was das überhaupt ist, oder Trinktemperatur von einem Bier. Warum ist Oettinger so günstig? Was möchtet ihr wissen?
Alles. Nee, also die letzte Frage, da fühle ich mich so ein bisschen in meine Studentenzeit zurückversetzt, Oettinger. Ich muss sagen, kurzzeitig haben wir tatsächlich überlegt, mein Mitbewohner und ich, ob wir einen Oettinger Lastwagen bestellen, ob es sich für uns lohngünstiger ist, wie immer zum Supermarkt zu fahren. Eine kurze Side-Story an der Stelle. Aber ja, Oettinger interessiert mich sehr. Also heute trinke ich es nicht mehr, aber damals war es halt günstig. Ich glaube, ein Kasten hat irgendwie 5 Euro irgendwas gekostet. Aber da wird mich das mal interessieren, genau. Warum ist das günstig?
Es gibt verschiedene Gründe. Also zum einen ist Oettinger eine der größten Brauereien bei uns in Deutschland. Jahresausstoß um die 6 Millionen Hektoliter Bier pro Jahr. Wenn man jetzt mal vergleicht, bei uns in Baden-Württemberg, beispielsweise ein Waldhaus, 100.000 Hektoliter Bier pro Jahr, das sind halt einfach nochmal ganz andere Hausnummern. Und zum einen wird da natürlich der Preis durch die Masse gemacht. Oettinger hat mehrere Standorte, wo hochmoderne Produktionsanlagen stehen, die auch komplett auf Effizienz arbeiten. Dann hat Oettinger eine eigene Logistik, also eigene LKWs, brauchen keine externe Logistik. Dann verzichten sie komplett auf Marketing, also es gibt einfach keine Oettinger-Plakate. Gut, Radio- und Fernsehwerbung ist sowieso hinfällig, aber eben man sieht es nirgends, dass Oettinger Werbung macht. Bis vor einem Jahr hatte Oettinger nicht mal Rückenetiketten und keine bedruckten Kronkorken. Also haben sich da quasi dann das Geld gespart für die Werbung und haben dann das aber auch so kommuniziert. Also quasi, wir kommunizieren, dass wir nicht kommunizieren, sparen dadurch das Geld und können die Konsumenten dann das Bier günstiger anbieten. Viele sagen auch immer, Oettinger sei billig Bier oder sei qualitativ einfach nicht gut, weil es so billig ist. Das stimmt aber gar nicht. Qualitativ ist das ein wirklich gutes Produkt, also das kann man auf jeden Fall trinken, ohne dass man Kopfweh bekommt. Wie schon gesagt, Oettinger macht 6 Millionen Hektoliter Bier pro Jahr. Die haben wahrscheinlich jeden Tag irgendwelche Kontrolleure in der Bude hocken. Und jeder Stoff im Bier, der Kopfweh verursacht, ist messbar im Labor. Und Oettinger kann sich nicht erlauben, dass da irgendwelche Schwellenwerte überschritten werden, die Kopfweh machen, weil da eben ständig irgendwelche Leute in der Bude sind. Und deswegen ist es qualitativ wirklich gut. Ich persönlich würde es trotzdem nicht kaufen, einfach wegen meiner Haltung. Ich bin eher so eine Regionalverfechterin. Ich finde, wir haben eine wahnsinnige Bierkultur in Baden-Württemberg bei uns in der Region. Und ich greife da dann lieber auf die Biere bei uns in der Region zurück. Einfach auch, weil, ich habe ja schon gesagt, ich mag charakterstarke Biere, weil sie einfach mehr charakterstark sind, wie jetzt, klar, Biere, die größere Brauereien produzieren, wo möglichst vielen schmecken müssen. Da kann man halt nicht so viel Charakter reinklopfen wie jetzt kleinere Brauereien, die da nicht drauf angewiesen sind, dass man dann die Absatzmengen hat.
Ja, richtig cool. Das ist tatsächlich, wenn ich mir gerade so überlege, kann man da schon auch Parallelen zum Kaffee finden, weil viele sagen dann auch, größere Brauereien sind ja eher schlecht. Stimmt aber auch nicht. Wie du eigentlich das beim Kaffee gesagt hast, beim Bier gesagt hast, ist auch beim Kaffee so, dass die natürlich viel mehr Möglichkeiten haben über die Menge, über die Masse und natürlich über extreme Effizienz, was die Anlagen angeht. Und wenn man da halt riesen Röster hat, dann ist es natürlich was ganz, ganz anderes am Ende beim Preis, als wenn man jetzt wie bei uns einen 6-Kilo-Röster nimmt. Auf der anderen Seite können wir halt dann immer mal wieder irgendein Special machen, das die sich gar nicht groß erlauben, weil die halt sagen, ich will eine Masse haben und wenn ich ein Special mache, dann verkaufe ich ja davon wahrscheinlich nicht so viel, weil es schmeckt vielleicht auch nicht jedem. Und das finde ich total spannend und ich sehe das auch so, dass wir ja hier, also ich meine, wenn man bei uns mal in Kaufland oder Edeka oder wie auch immer geht oder natürlich in Getränkehandel, noch cooler tatsächlich, hat man ja so viel Auswahl, gerade natürlich hier in Baden-Württemberg, weiß nicht, so Berg, Schimpf, was es da nicht alles so gibt, klar gibt es noch viel, viel mehr, aber das finde ich halt toll, so diese Vielfältigkeit zu haben und irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht bilde ich mir das manchmal auch ein, ich sage, ja, jetzt probier schon mal was anderes und klar, du musst auch vielleicht eigentlich mehrere mal gleichzeitig probieren, um dann wirklich einen Unterschied zu schmecken, weil wenn du dann eine Kiste kaufst von einem, dann trinkst du ja in der Regel dann das jetzt erstmal, bis es halt leer ist und wahrscheinlich nicht immer jeden Tag was anderes. Und aber das finde ich halt spannend, wenn man gerade auch sagt, okay, man geht in den Getränkemarkt und holt sich halt dann wirklich mal 6 verschiedene, die man dann wirklich mal bewusst tatsächlich auch mal trinkt und überlegt, ja, wie schmeckt mir das eigentlich? Ich glaube, es ist auch so das Thema, was ist da gut, was ist da schlecht. Am Ende ist es ja irgendwo auch Geschmackssache, wie es beim Kaffee ja auch Geschmackssache ist. Aber da würde mich halt tatsächlich noch interessieren, was eigentlich dann, also du hast schon ein bisschen was gesagt, was dein Lieblingsgeschmack ist beim Bier und auf was du da stehst, aber hast du gerade so ein, sag ich mal, so ein Bier, wo du sagst, boah, kann ich dir gerade oder kann ich euch gerade voll empfehlen, finde ich gerade überragend, trinke ich gerade mega gern.
Ja, tatsächlich. Also das ändert sich immer mal wieder bei mir. Aber ich fahre gerade voll auf Hefeweizen von der Hirschbrauerei aus Wurmlingen ab. Das ist ein unglaublich aromatisches, fruchtiges, bananiges, aber nicht zu süßes Hefe. Und ja, das läuft einfach. Ist gerade so immer bei mir zu Hause. Und mein absoluter Favorite, die haben auch erst vor ein paar Wochen, haben die European Beer Star Gold geholt. Und European Beer Star ist quasi eine olympische Beer Award Disziplin. Also es gibt eine Goldmedaille und Silber und Bronze. Und es gibt andere Awards, wo dann viele Biere dann Gold holen können. Aber das ist quasi olympisch. Und die haben das auch schon vor ein paar Wochen geholt. Also quasi Europas bestes Hefe.
Crazy auf jeden Fall. Ja, ich finde es, wie gesagt, ich muss immer wieder, ich glaube, ich sage es schon zum fünften Mal, ich muss immer wieder die Parallelen einfach zu Kaffee ziehen, weil du hast es vorher toll erklärt, das Bananige im Weizen, durch was das quasi entsteht. Und das ist ja auch immer, da könnte man ja auch mal denken, hey, ist da vielleicht irgendwie Bananenaroma zugesetzt oder so. Ich weiß noch, wir haben früher immer Bananenweizen. Ja. Gibt es ja, aber das war wirklich mit...
Das
Zusatz.
War mit Saft, ja.
Genau, das war mit, aber es war, kennt ihr auch Bananenweizen? Habe ich auch noch so eine Phase gehabt, wo nur Bananenweizen, naja, andere Geschichte. Genau, und beim Kaffee ist es halt genauso, wo die Leute als mal fragen, hey, setzt ihr da Aromen zu, wenn die so auf der Packung steht? Auf unserem Diamond zum Beispiel steht jetzt Vanille, Datteln irgendwie drauf. Und es hat mich letztens auch eine Kundin gefragt, hey, sind das wirklich zugesetzte Aromen? Da sage ich, nee, das ist wirklich, der Kaffee schmeckt so. Durch Anbau, durch Aufbereitung, durch Fermentation, durch entsprechende Röstung, durch die Verarbeitungsschritte halt. Und das ist ja, wie du gesagt hast, beim Weizen halt ähnlich. Und das ja, ist mega cool, durch die Verarbeitungsschritte, dass halt die entsprechenden Geschmäcker halt entstehen. Genau, wollte ich nur noch mal kurz loswerden. Genau, wie stehst du eigentlich zu alkoholfreiem Bier?
Also vielleicht auch schon mal kurz ein paar Fakten dazu. Mittlerweile ist jedes zehnte Bier alkoholfrei, also macht einen Anteil an 10% von der Gesamtabsatzmenge aller Brauereien aus, alkoholfreie Biere. Ist auch in den letzten Jahren extrem gewachsen, der Sektor. Also es gibt auch fast keine Brauerei mehr, die keins anbietet. Ich finde es gut, dass es angeboten wird, einfach damit die Brauereien überlebensfähig sind, dass wir uns unsere Bierkultur wahren und möglichst viele Brauereien einfach noch ein paar Jahre bestehen bleiben. Ich persönlich finde, es ist eine gute Alternative zu anderen alkoholfreien Getränken. Also es ist eine gute Alternative zu einem Wasser, zu einem Saftschorle, zu Softdrinks und so weiter. Für mich persönlich ist keine Alternative zu alkoholhaltigem Bier. Jetzt nicht, weil ich Gottes die Alkoholikerin bin, aber für mich ist Bier einfach, also es ist mehr wie nur ein Getränk, das mir schmeckt, sondern für mich ist Bier Heimat, Geselligkeit, Kultur und Genuss und alkoholfreies Bier ist für mich persönlich keins von den Dingen.
Okay, aber jetzt, also ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe schon immer mal wieder auch daheim eine alkoholfreie Kiste, weil ich halt sage, ich kann ja jetzt nicht jeden Abend, mir schmeckt es halt einfach und es gibt, finde ich, es gibt viele alkoholfreie Biere, die ich mir nicht nochmal kaufen würde, aber es gibt so ein paar, wo ich denke, es sind so ein bisschen fruchtigere Biere auch oder auch so ein Klassiker, weiß nicht, Tannenzäpfel alkoholfrei, wo man dann zumindest so dieses Herbe hat, wo man das Gefühl nach Bier hat zumindest. Und da finde ich, geht es schon oder kommt schon relativ nah an so in dem Fall wahrscheinlich Pilz auch ran. Aber du würdest sagen, geschmacklich findest du das wirklich schon relativ weit weg von einem normalen Bier dann?
Also ich habe nur kein alkoholfreies getrunken, wo ich es nicht rausgeschmeckt habe, dass es alkoholfrei ist. Ich bin vielleicht einfach auch durch die Sommelier-Ausbildung da einfach auch ein bisschen anders drauf geschult. Aber ich finde, das schmeckt man. Also Alkohol ist ja auch ein Geschmacksträger. Und wenn der halt mal fehlt, da kann man... Also es gibt wirklich, wirklich mittlerweile gute alkoholfreie Biere. Die sind dann aber auf ihre eigene Art und Weise gut. Also wie gesagt, für mich als Alternative zu einem anderen alkoholfreien Getränk. Aber geschmacklich wirklich, wirklich solide. Also mittlerweile können die schon was.
Ich finde, da sagst du was ganz Wertvolles, weil letzten Endes ist es doch einfach so, man muss sich darauf einstellen, was man da jetzt zu sich nimmt. Wenn man sich darauf einstellt, hey, ich nehme jetzt irgendeine Limo zu mir oder so, dann weiß ich, was mich erwartet. Wenn ich mich aber, glaube ich, darauf einstelle, ich habe jetzt Bock auf ein Bier und dann kommt vielleicht ein alkoholfreies, ich weiß es nicht, dann ist vielleicht so ein bisschen eine Enttäuschung. Haben wir letztens auch davon gehabt. Oder bei Fleisch, sage ich mal, Fleischersatzprodukt ist doch auch so. Ganz ehrlich, wenn ich ein schönes Rinderfilet erwarte und ich beiß dann in irgendein Ersatzprodukt, manche sind mittlerweile echt gut, Klammer zu, aber es ist halt immer eine Frage, finde ich, der Erwartungshaltung. Mhm. So ist es ja bei unserem Dekaf auch so. Ich meine, klar, wir schmecken es auch, aber das heißt ja nicht irgendwie, dass es schlecht ist oder ich meine, ich trinke auch mal oft gern mal ein alkoholfreies Bier, aber ich lasse mich dann halt drauf ein, ich weiß, ich trinke dann jetzt ein alkoholfreies Bier. Und ich finde, ja, das ist ganz wichtig, was man da noch dazu sagen sollte, oder Yannick, du?
Absolut, nee, also wie gesagt, mir geht es halt eher nur darum, weil ich halt einfach gern trinke und ich denke mir so, ich kann, also ich werde irgendwann, wenn ich jetzt nur noch Bier trinken würde, halt, also gerade so abends gemütlich und so, wie du es eigentlich so gesagt hast, Gemütlichkeit, Geselligkeit, so das Ganze und dann denke ich mir halt, ja, es geht halt leider nicht immer. Mhm. Und aus dem Grund greift man ja dann auch zum alkoholfreien Bier, ist ja klar, dass es ja auch irgendwo deswegen auch den Markt gibt und man hat ja auch, oder man liest ja auch, weil du gerade so ein bisschen angesprochen hast, du hoffst, dass es die eine oder andere Brauerei noch eine Weile gibt. Also es hat mich gerade so ein bisschen, zum einen ein bisschen überrascht, aber auf der anderen Seite habe ich dann auch überlegt, ja, man liest ja schon, dass der Alkoholkonsum zurückgeht. Und klar, ich meine, am Ende sind die Brauereien natürlich darauf angewiesen, dass sie ihr Bier verkaufen können und dementsprechend wird natürlich alkoholfrei wahrscheinlich immer einen größeren Bereich kriegen oder einen größeren Anteil kriegen. Und deswegen ist es ja tatsächlich auch für die Brauereien mega wichtig in Zukunft, wenn dieser Trend ja so weitergehen sollte.
Was wird dann grundsätzlich beim Bier trinken? Kann man da irgendwas falsch machen? Oder gibt es da irgendwas, was man auf jeden Fall beachten sollte? Stichwort Trinktemperatur vielleicht noch, da sind wir vorher noch nicht drauf eingegangen.
Ja, es kommt jetzt drauf an, ob man jetzt verkosten will oder ob man einfach nur, keine Ahnung, in der Garage mit dem Nachbar ein Feierabendbier trinkt. Trinktemperatur, ich sag immer, wenn man jetzt ein Kasten Bier zu Hause hat, der total ekelhaft schmeckt und der aus irgendwelchen Gründen zu Hause steht, dann so kalt wie möglich.
Weil, das habe ich auch schon gemerkt, ja.
Ja, weil je kälter das Bier, desto weniger schmeckt man. Weil einfach die Kälte die Geschmacksknospen zusammenzieht und dann schmeckt man halt von der Aromatik jetzt nicht mehr so ganz arg viel. Drum sagt man immer, zum Verkosten ist die optimale Temperatur zwischen 6 und 8 Grad. Und bei stärkeren Biere darf es auch gerne mal ein bisschen wärmer sein. Einfach weil da dann die Aromen besser rauskommen. Ansonsten Verkostung, ja, da gibt es eigentlich quasi drei Schritte. Zum einen schaut man sich das Bier an, Farbe, Trübung, Schaum. Dann riecht man dran. Beim Riechen immer ganz leicht den Mund offen lassen. Ich weiß nicht, ob das beim Kaffee auch so ist. Retronasale Wahrnehmung, Stichwort. Sieht mega blöd aus, finde ich immer. Aber es hilft wirklich, dass man mehr von der Aromatik wahrnimmt. Und dann eben trinken. Und beim Trinken einen Schluck nehmen, im ganzen Mundraum schwenken, damit da alle Geschmacksknospen bedeckt sind und dann runterschlucken. Und gerade dieses Runterschlucken, das ist auch immer wichtig beim Bier, gerade wegen Thema Bittere und so weiter. Ja, so viel mal zur Verkostung.
Genau, dann haben wir jetzt schon jede Menge auf jeden Fall über Bier erfahren. Ich glaube, wir könnten da als Fans da stundenlang zuhören. Deswegen, übrigens, genau, wir machen danach noch ein Tasting. Das ist natürlich mit unter dem Grund, warum die Nina bei uns ist. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon mega drauf. Dann werden wir das mal testen, ob wir solche großen Biertrinker sind und ob wir so viel Ahnung haben, wie wir vielleicht denken. Genau, aber lass uns vielleicht mal kurz noch einen Schwenk zu Thema Kaffee machen. Wir sind ja ein Kaffee-Podcast und wir sitzen hier in unserer Rösterei. Wir haben ja schon festgestellt, dass wir einige Parallelen auf jeden Fall haben. Genau, was uns natürlich interessiert, jetzt haben wir so ein bisschen zumindest deine Bierkarriere angerissen. Jetzt wollen wir natürlich auch noch ein bisschen von dir wissen, wie du denn Kaffee trinkst. Seit wann? Erzähl da einfach mal so ein bisschen was über deine Kaffeereise.
Schon eigentlich sehr lange, seit ich 18 bin wahrscheinlich oder noch früher, 16, 17, so rum. Aber immer nur mit Milch oder als Cappuccino. Also schwarzer Kaffee, das mag ich einfach nicht. Also Latte, Cappuccino, so die Sachen.
Ja, wird es Zeit, dass mal ein gescheiter trinkst. Nee, Spaß beiseite. Was hast du für eine Maschine daheim? Vollautomat.
Ja, aber nur so einen kleinen von Philips.
Okay, so ein kleinen.
So einen kleinen, ja. Auch nicht arg teuer.
Okay. Gut, wie hat der Cappuccino bei uns geschmeckt vorher?
Sehr gut.
Gut, du kannst ja jetzt nichts anderes sagen.
Kann ich schon. Die Milch war gut. Also der Kaffee auch, aber die Milch war auch gut.
Es freut mich, dass du das sagst, weil genau das ist ja immer das, was wir sagen, der Cappuccino, was man halt oft da draußen bekommt, ist halt quasi unten den Kaffee drin und oben dann halt so ein Flop drauf geklatscht, sag ich mal. Und das ist halt den Schaum, was wir halt nicht wollen. Mhm. Und schön, dass du das gemerkt hast, dass das ein schön cremiger Milchschaum war, der mit dem Espresso sich schön verbunden hat. Das ist per Definition Cappuccino. Schön, dass es geschmeckt hat auf jeden Fall.
Ja, genau, perfekt. Aber jetzt vielleicht noch eine Frage, vielleicht in die Zukunft. Wie geht es bei dir weiter? Also wir hatten vorhin kurz ein bisschen gesprochen, du machst ja schon mehrere von diesen Biertastings. Fährst dann wirklich auch quasi von Haustür zu Haustür oder zu Gruppen quasi und machst dort die Tastings. Wie geht es bei dir jetzt weiter? Willst du es so weitermachen oder hast du noch andere Ideen, andere Pläne, was dein Bier-Business angeht?
Ja, also ich mache, genau, also wie du schon gesagt hast, mache ich gerade schon Bier-Tastings seit 4 Jahren jetzt schon, also echt schon lange. Mache da um die 50 Veranstaltungen im Jahr für Firmen, Vereine, Gastronomien, Getränkehändler, private Gruppen, also alles Mögliche. Habe aber kein, also ich habe schon einen Raum in Albstadt, wo ich rein könnte mit Gruppen, aber es hat sich eigentlich bewährt, dass ich immer zu den Leuten fahre, weil Bier trinken und Autofahren ist ja immer so ein großes Thema und da ist es eigentlich sehr, sehr gut, wenn ich dann einfach zu den Leuten fahre, da machen wir dann das Tasting, ich bringe alles mit und dann gehe ich wieder. Und so auf die Zukunft gesehen, ich habe jetzt ab 1. Januar fängt quasi ein neues, sozusagen eine neue Brand an unter meiner Firma. Die hat ein bisschen einen anderen Schwerpunkt, also ein bisschen andere Zielgruppen, kann da aber noch nicht so viel drüber verraten. Das werde ich dann im Januar machen. Und parallel schreibe ich gerade noch an einem Buch über die Bierkultur in Baden-Württemberg. Also das wird quasi wie so ein Reiseführer mit Bierbezug durchs Bundesland, wo ich mit jeder Brauerei, also es sind bei uns um die 230 Stück, dann mal sprechen möchte, also quasi wie ihr jetzt hier mit mir ein Interview führen, halbe Stunde ungefähr, mir dann da dann die Infos rausziehe, die jetzt vielleicht nicht gerade auf jeder Homepage stehen und schreibe dann da drüber so eine Doppelseite über jede Brauerei mit Brauereibild, Logo, wichtige Rahmendaten. Das dauert aber noch. Also das ist ein sehr, sehr großes und langwieriges Projekt.
Okay. Jetzt hast du gerade was angesprochen, was ich jetzt gerade noch gemerkt habe, wo wir noch nicht wirklich drüber gesprochen haben, ist so das Thema bayerische Biere versus vielleicht irgendwie schwäbische Biere, so ein bisschen, weil ich hatte eine Phase in meinem Leben, da habe ich hauptsächlich bayerische Biere getrunken.
Augustiner Edelstoff.
So, unter anderem das, genau, oder auch Bayreuther, Chiemseer, wie sie alle heißen, die bayerischen, Tegernseer, wie sie alle heißen. Da muss ich echt sagen, da bin ich irgendwie.
Hast du eigentlich Werbedeals mit den ganzen Brauereien oder warum nennst du die alle?
Nee, ich wollte jetzt einfach mal kompetent rüberkommen und habe einfach gedacht, ich hau so viel raus, wie ich weiß, genau. Das war die Intention. Da wird mich mal noch so ein bisschen interessieren, wie du dazu stehst. Ich habe schon so eine Vermutung, in welche Richtung das bei dir ausschlägt, aber mittlerweile, also bei mir ist mittlerweile wirklich so, dass ich echt nur noch aus regionalen Brauereien oder was heißt nur, aber halt schon schau, wenn ich Bier kaufe. Ich glaube, bei dir ist das auch so, gell, dass man schon primär schaut, hey, was ist hier in der Gegend? Und ich muss sagen, mein Geschmackssinn hat sich da auch echt ein bisschen verändert, habe ich das Gefühl. Also früher echt die hellen, süffigen, bayerischen und jetzt, ich weiß nicht, vielleicht kannst du da noch was, wie das bei dir ist, dazu sagen?
Also ich fange jetzt mal vorne an. Es ist ja gerade bei uns, also gerade die bayerischen Biere sind ja voll im Trend. Man sagt den Bayern nach, sie könnten das irgendwie besser, aus welchem Grund auch immer. Das ist aber nicht so. Also qualitativ müssen wir uns da überhaupt nicht hinter den Bayern verstecken. In keinster Weise und auch bei keinem Bierstil. Es ist einfach nur ein Thema vom Marketing, dass das halt einfach gerade so im Trend ist, im Hype ist und deswegen man das eben kauft oder weil halt auch Helle so im Trend sind. Wie schon gesagt, qualitativ müssen wir uns da gar nicht verstecken. Ich habe vor ein paar Monaten war das jetzt mittlerweile schon her, habe ich mal mit einem Chef einer Brauerei gesprochen, da hatten wir es genau vom gleichen Thema. Und es ist ja so, in Bayern an sich hat ja nicht so viel Wein wie wir. Also wir in Baden-Württemberg haben ja auch viele Weinanbaugebiete Und dieser besagte Brauereiinhaber hat gesagt, wissen Sie, da wo der Wein gut ist, muss das Bier noch besser sein, damit die Leute es überhaupt trinken. Fand ich ein sehr, sehr schöner Vergleich, weil da tatsächlich auch was dran ist. In Bayern gibt es ja auch gefühlt, klar, es gibt natürlich auch andere Sorten, aber das, was man so wahrnimmt von Bayern, ist helles und Weißbier. Und viel mehr nimmt man da gar nicht so richtig wahr. Und jetzt bei uns in Baden-Württemberg, wenn man da jetzt an einen Bierstil denkt, man kann da eigentlich gar keinen so richtig rauskristallisieren. Also wenn man jetzt, da wo ich herkomme, einfach nur ein Bier bestellt in der Wirtschaft oder in der Kneipe, dann kriegst du einen Export. Geht man in Südschwarzwald, kriegt man einen Pils. Geht man in die städtischen Regionen, kriegt man ein helles.
Total spannend.
Ja.
Ist das wirklich so?
Mhm.
Was ich mich da gerade gefragt habe, also wir hatten vorhin tatsächlich Hefeweizen, klar, Pils, wir hatten helles, wir hatten Export. Jetzt habe ich aber die Frage, was ist denn dann ein Kellerbier? Also das ist ja dann, das kriegt man ja auch oft. Man kann Kellerbier ja auch bestellen. Und
ein Lager gibt es ja auch.
Ein Lager,
oder?
Genau, ja,
das
ist ja auch.
Ein Kellerbier ist einfach nur ein unfiltriertes Bier, also naturtrüb. Mhm. Das kann ein unfiltriertes Pils sein, das kann ein unfiltriertes helles sein, also irgendwas einfach mit natürlicher Trübung kann man als Kellerbier bezeichnen. Dann Lagerbier an sich, das gibt es gar nicht so richtig. Also Lagerbier ist einfach nur eine Bezeichnung für jedes untergärige Bier. Das kann ein helles sein, das kann ein Pils sein, das kann ein Export sein, kann quasi alles sein. Und die Bezeichnung laut, ja, das gibt es eigentlich so nicht. Generell ist so bei der Bierstile, es gibt keine harten Grenzen dafür. Also wenn man jetzt nimmt einen Pils, dann weiß man so ungefähr, wie das schmeckt. Man hat ja ein sehr schlankes Bier, wenig Malzkörper, wenig Süße, viel Hopfen, viel Bittere. Aber es gibt keine Werte. Also eine Brauerei könnte jetzt quasi auch ein Exportbier brauen, könnte Pils vorne draufschreiben, wird funktionieren. Aber dann ist halt der Verbraucher ein bisschen verwirrt vielleicht, weil es einfach nicht nach Pils schmeckt.
Ich muss sagen, es gibt manchmal ja auch Brauereien, das finde ich manchmal ganz cool, auch wenn ich weiß nicht, ob ich was damit anfangen kann, aber die, wie beim Kaffee dann auch, was wir manchmal machen, so die Stärke und so, machen die dann auch irgendwie, glaube ich, Hopfen, also die tun das auch in diese verschiedenen Kategorien aufteilen, finde ich irgendwie auch ganz spannend. Ich weiß gerade gar nicht, welche Brauerei das macht, aber habt das jetzt schon das ein oder andere Mal gesehen und irgendwie finde ich es ganz interessant, weil wenn du dann wirklich mal die Biere theoretisch miteinander vergleichst, kannst du ja wirklich auch vielleicht danach auch nochmal drauf gucken und sagen, okay, hat dann vielleicht den Grund, weil XY dann ja dort mehrere Punkte hat oder so. Ja,
ja, das stimmt, das machen einige Brauereien. Ich meine auch sogar das Singbräu, dass der das macht. Also hauptsächlich eben kleinere Brauereien oder auch Inselbrauerei Rügen. Also die machen so hauptsächlich Craft-Bier-Geschichten. Ja, so gibt es ein paar, die das mit angeben, aber finde ich auch ganz cool.
Jetzt hast du tatsächlich aber gerade nochmal was rausgeworfen. Eigentlich wollten wir, glaube ich, zum Ende kommen, aber das interessiert mich jetzt wirklich. Und zwar das Thema Craft Beer. Mhm. Das ist ja auch so, also so wie ich das jetzt denke zumindest, so eher ein bisschen fruchtigere Biere, oder?
Also der Begriff Craft Beer, der kommt ursprünglich aus der USA und bedeutet übersetzt nichts anderes wie handwerklich gebrautes Bier. Mhm. Zu der Zeit, wo der Begriff etabliert wurde, war jede Brauerei in den USA eine Craft Beer Brauerei, die einen Jahresausstoß von unter 6 Millionen Hektoliter Bier gemacht hat. Also wenn man jetzt diese Definition auf uns heute überträgt nach Deutschland, ist quasi jede Brauerei eine Craft Beer Brauerei, außer Krombacher und Oettinger.
Okay.
So viel zum Ursprung von dem Begriff. Das ist dann irgendwann zu uns nach Deutschland geschwappt und mit dem Begriff natürlich auch die ganzen, ich sage jetzt mal, besonderen Biersorten, die jetzt wenig mit dem zu tun haben, was wir unter Bier verstehen, also wir Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal. Da sind dann Bierstile zu uns gekommen wie IPAs und Pale Ales, also einfach sehr außergewöhnliche, oftmals hopfenbetonte Biere. Vieles sind nach deutschem Reinheitsgebot gebraut, also es sind keine zusätzlichen Sachen mit drin, ist einfach alles durch den Hopfen und durch die Hefe erzielt. Aber manche sind eben auch nicht nach deutschem Reinheitsgebot gebraut. Darf man auch machen, man darf es dann nur nicht mehr Bier nennen. Dann gibt man dem Ding irgendeinen Eigennamen, ich weiß nicht, Fancy Fabian oder so nennt man das dann. Und dann kann man das schon machen und kann das dann auch so anbieten. Aber das, was wir darunter verstehen, sind hauptsächlich eben außergewöhnliche Geschmacksrichtungen beim Bier.
Wenn jetzt jemand sagen würde, spannend, was du da so erzählst, Nina, ich würde auch beim Biertrinken zukünftig gern mal so ein bisschen auf ein paar sensorische Themen achten. Gibt es da irgendwie so ein, ohne jetzt zu viel von deinen Tastings preiszugeben, aber gibt es da irgendwie so ein, bei uns gibt es ja im Kaffee diverse Sachen, wo wir unseren Kunden mitgeben, hey, probiert das und das mal, dann schmeckt es vielleicht so und so oder ach, das sensorisch mal drauf. Gibt es da biertechnisch irgendwas, wenn jetzt irgendein Laie sagt, hey, cool, klingt spannend, ich will da mal ein bisschen rein in die Materie. Hast du da vielleicht irgendein Nugget?
Was ich ganz am Anfang rauf und runter gemacht habe, sind Querverkostungen. Also man nimmt sich dann, keine Ahnung, man geht in den Supermarkt und nimmt sich vor, okay, heute kommt dran Export. Und dann nimmt man sich 5 Exportbiere mit und trinkt die einfach, also 5 Gläser, und dann leert man jedes Glas eine Sorte rein und probiert die dann parallel. Das ist eigentlich, finde ich, immer total hilfreich gewesen, dass man auch die Unterschiede innerhalb von einem Bierstil dann auch mal kennenlernt. Das kann man machen oder eben auch verschiedene Stile. Wenn man jetzt ganz, ganz frisch ist und anfängt, dass man einfach mal einen Pils nimmt, ein helles, ein Export, ein Hefeweizen und dann noch irgendwie ein dunkles, und da sich dann durchprobiert und dann aufschreibt, okay, was hat jetzt das Bier, was das andere nicht hat.
Ja, wie gesagt, ist beim Kaffee tatsächlich, wir haben es auch immer wieder mit den Nüssen, du erinnerst dich, Yannick, auch wo wir die sensorischen Themen haben, nehmt euch einfach mal lauter Nüsse, wo es gibt, Haselnüsse, Paranüsse, Walnüsse, und dann probiert wirklich mal, um so ein bisschen seine, wir nennen es Bibliothek im Kopf herzustellen, dass du immer wieder weißt, hey, das erinnert mich jetzt an Haselnuss und so weiter. Ja, ultra spannend auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich kriege langsam einen Bierdurst. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Gibt es noch irgendwas, Nina, was du sagen wolltest, wo wir noch nicht jetzt drauf eingegangen sind? Oder du, Yannick, habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen?
Bierdurst klingt gut.
Bierdurst klingt super. Dann würde ich sagen, dann machen wir uns langsam an unser Tasting. Genau, wenn jetzt irgendjemand aus unserer Community gerne ein Biertasting mal machen würde, Nina, wie kann man denn dich erreichen? Genau, vielleicht kannst du da noch was.
Genau, also entweder einfach über Instagram, nina.birista, oder über meine Homepage www.nina-birista.de. Ja, das sind eigentlich alle Infos zu meinen Tastings drauf, auf Insta auch. Alles Mögliche rund ums Thema Bier, so wie jetzt ihr hier den Kaffee-Podcast habt, habe ich auf Insta meine Plattform über alle relevanten Bierthemen, die es so gibt, von informativ über lustig bis hin zu keine Ahnung was. Also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, glaube ich, interessanter Mix.
Cool, also ich muss sagen, wir haben ja das Biertasting jetzt noch nicht gemacht, das machen wir jetzt. Aber die Nina macht auf jeden Fall einen ganz kompetenten Eindruck. Also ich glaube, ihr könnt guten Gewissens auf sie zukommen, wenn ihr da Interesse an dem Thema habt. Aber ganz zum Ende haben wir fast vergessen, haben wir bei jedem Gast noch 5 schnelle Fragen vorbereitet.
Ja, bereit.
Und das sind Entweder-Oder-Fragen. Also du kannst nur eine Antwortmöglichkeit auswählen. Wir haben die mal ein bisschen auf dich angepasst. Ich habe das mir parallel gerade noch gefreestylt. Genau, also wir fangen mal an. Espresso oder Cappuccino?
Cappuccino.
Kuh oder Hafermilch?
Kuh.
Bier oder Kaffee?
Bier.
Auch wenn du drauf verzichten möchtest, wenn ich jetzt sagen würde, du darfst jetzt 4 Wochen.
Ja. Matcha ist dann meine Kaffee-Alternative.
Okay.
Das kam sehr schnell.
Okay, das kam sehr schnell, alles klar. Heim- oder Auswärtsspiel?
Auswärts.
Auswärts. Wie oft bist du eigentlich noch im Stadion kurz eingeworfen?
Oh, leider gar nicht mehr so oft. Das letzte Mal war ich im August, aber einfach durch Arbeit und Familie und dann noch 2 Jobs und ist einfach nicht mehr so oft möglich. Und außerdem war ich schon echt ewig nicht mehr, aber das war immer so cool.
Okay, dann wird es Zeit mal wieder.
Wird Zeit, ja.
Okay, und die letzte Frage, Absturz oder gemütlich 2,5?
Gemütlich.
Okay, sehr gut. Okay, wunderbar. Dann bedanken wir uns recht herzlich bei dir.
Ja, ich danke euch.
Für das coole Interview, und ja, dann freuen wir uns jetzt mega auf das Tasting.
Auf jeden Fall, und auch danke von meiner Seite.
Dann schönen Donnerstag euch noch, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann, ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.